habe verschwindend wenig Wertermittlungsmathematik. Und das ist so ein Punkt. Ich glaube, viele glauben immer, dass das so mathematisch so ein Riesenthema sein muss, wenn ich komplexe Immobilien habe. Am Ende des Tages ist es aber immer nur, sind es nur diese drei Verfahren, die ich rechne, ja, plus eine Bodenwertermittlung im Zweifel. Aber es geht bei, ich sag mal, komplexeren Objekten viel, viel mehr, immer mehr ins Beschreibende. Und da möchte ich eigentlich alle so ein bisschen ermutigen zu sagen, traut euch, rechnen könnt ihr, ja, was man quasi für diese Zertifizierung für alle Immobilienarten lernen muss, ist, den Blick nach links und rechts zu öffnen, über den Tellerrand hinauszublicken und viel zu begründen und zu dokumentieren. Und das ist eigentlich der wesentliche Skill.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Radio mit Bayer. Das fühlt sich immer an wie so eine Radiosendung. Mein Name, dein Sachverstand mit Herz, mein Name ist Anne Brackhoff.
Das fängt schon richtig gut an heute Morgen, ey. Ja, hallo, hier ist Patrick Bayer von Radio Sachverstand mit Herz.
Ich muss gestehen, ich habe gestern, also mein Sohn hat gestern Kindergeburtstag gefeiert. Punkt. Und ich habe, wie ich das so im Kino zu Checker Tobi 3 saß und versucht habe, meine zweijährige Tochter ruhig zu halten, neben mir auf, überlegt, wie ich heute anmoderieren kann, um nicht wiederzukommen und zu sagen, hallo, herzlich willkommen zu sagen. Aber es ist mir nicht gelungen. Vielleicht nächstes Mal, schauen wir mal.
Das Witzige ist, ich saß gestern auch in Checker Tobi 3.
Nein!
Doch, oh. Um 11 Uhr in unserem, wir haben so ein ganz tolles, ein Hotelkino, könnt ihr mal googeln, Hotelkino Meier in Hasefeld, total toll. Das ist nämlich ein ganz kleiner Saal und eine kleine Leinwand und ganz hübsch. Und da hat man so kleine, so Drehschalter am Tisch. Und immer wenn man den Drehschalter bedient, dann kommt jemand und bringt einem frische Nachos oder was zu trinken. Das ist total geil. Mega. So, um 11 Uhr war gestern Kindervorführung von Checker Tobi 3 und ich habe ja wirklich alle zwei Filme vorher gesuchtet, maximal gesuchtet, weil ich die einfach so toll finde, wirklich so toll finde. Und deshalb haben wir allerdings unsere vierjährige Helena zu Hause gelassen.
Ja, nein, also ich kam nicht drum rum und das mit dem Drehknopf hätte ich gebraucht, weil... Ich weiß nicht, was mit ihr momentan ist. Ich glaube, sie wächst. Ihr merkt schon, es wird sehr professionell heute. Die hat diesen Eimer Popcorn weggezogen. Hat mich dabei noch so richtig rationiert. Ne? Also sobald ich die Hand drin hatte, hieß es, Mama, jetzt ist Schluss. Und dann hat sie mir immer so ein Körnchen gegeben und dann war alle. Und dementsprechend war auch Hedis Aufmerksamkeitsspanne alle. Aber wie dem auch sei, Checker Tobi. Warte, ich glaube, ich kriege eine richtig gute Überleitung hin. Also ich finde es ja so wahnsinnig interessant. Auch mal über gewisse Dinge gezwungen werden nachdenken zu müssen, über die man nicht mehr nachdenkt und Dinge durch die Augen meiner Kinder sehen zu müssen. Und ich glaube, Checker Tobi hat da gesagt, von wegen, dass sich manche Kinder mit gewissen Dingen besser auskennen als Erwachsene, weil einfach noch so viel hinterfragt wird. Und ich weiß, die Tanja Reis, die schon mal bei uns war, hatte ja auch gesagt, Immobilienbewertung hat manchmal so Sendung mit der Maus-Charakter, oder das hast du gesagt, ne? Also weil wir ja in Dinge reinschauen dürfen, in die andere nicht so hintergründig reinschauen dürfen. Und du hast heute für uns einen besonderen Fall mitgebracht mit einem besonderen Bewertungsobjekt, nämlich eine Betreiberimmobilie. Das heißt, neben unseren ganz großartigen Gästen, die wir bisher empfangen haben und die wir, das kann ich euch prognostizieren, demnächst noch empfangen werden, bringen wir heute mal tatsächlich wieder einen Fall auf den Tisch. Und ich spare mir jetzt das Highlight deiner letzten Woche, weil ich gehe mal davon aus, das war Checker Tobi 3.
Ja.
Hol uns doch mal in diesen Fall ab. Was hast du uns heute mitgebracht?
Naja, ich habe ja darüber nachgedacht, dass mir mehrere Personen in meinem halb privat, aber beruflichen Umfeld bekannt sind, die gerade damit hadern, ihre nächste Zertifizierungsstufe zu erreichen. Und dann habe ich quasi diese Situation einmal analysiert und habe festgestellt, bei vielen geht es wirklich dieser Schritt ins Unbekannte um eine Betreiberimmobilie, also bei einer Betreiberimmobilie. Jetzt muss man ja sagen, spätestens seit dem Poolnudelraum weiß ja jeder, dass wir uns schon unsere gemeinsamen Zimmer im alten Pflegeheim angeguckt haben. von dem ich jetzt leider gar nicht mehr weiß, wo das war. Ja. Von dem ich, also auch ein bisschen blöd, jetzt wissen wir gar nicht mehr, wo das war, ne?
Ah, ja. Doch, also das kriegen wir raus, das ist nicht schlimm. Wir hatten ja drei. Bei euch ist das ja oben richtig ein Kapitalanlagemodell, hier unten gar nicht. Naja.
Nee, da, bei euch werden die Leute noch zu Hause gepflegt. Das ist auch schon
genau,
mal
was. Ja, aber von der in der nachfolgenden Generation, weißt du? Wird nochmal hoch.
So, und ich hatte jetzt so ein wunderbares Ding auf dem Tisch, wo ich dachte, da lass uns mal drüber schnacken, weil das ist so absurd, dieses Ding. Und trotzdem saß ich da und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du manchmal so ein Gutachten geschrieben hast und du liest dir das durch und denkst dir, boah, geil.
Doch, ja, manchmal schon. Ich weiß, aber erfahrungsgemäß nimmt man sich das immer ein halbes Jahr später und denkt sich, puh.
Ja, das ist noch, wenn die Lernkurve noch so steil ist. Aber ich denke mir dann, und dann denke ich mir, oh, das hast du formuliert. Krass.
Geil. Ja, einfach ja. Geil.
Also ich habe letzte Woche mir mein Brain FM auf die Ohren gemacht, damit mich nicht wieder jemand stört. Und dann habe ich einfach stundenlang gearbeitet. Und also im Kern ging es darum. Mich rief ein Bekannter an und sagte, hör mal, Patrick, wir haben hier so eine Familiengeschichte. Wir möchten gerne innerhalb der Familie eine Immobilie übertragen. Die ist ein bisschen besonders. Und ich sag mal so, da hat er jetzt nicht untertrieben. Das ist im Prinzip an der Ostseeküste ein ehemaliges Ferienheim.
Kurzer Moment, ich bin immer so neidisch, dass du eigentlich kontinuierlich an den Küsten Deutschlands unterwegs bist und ich im Erzgebirge. Naja, ist auch schön, aber...
Anne, und bei diesem Objekt sagt er, ne, das ist so schön gelegen am Wasser. Und dann dachte ich mir, naja, also man kennt das ja, wenn man hier an der Küste unterwegs ist, die erzählen mir alle am Wasser und dann siehst du irgendwie, wenn du den Kopf verrenkst über dem Balkon, irgendwo am Horizont siehst du dann das Meer. Ah. So, das ist dann am Wasser. Naja, und dann... dahin gefahren und dann bin ich plötzlich aus dieser Stadt wieder rausgefahren und dachte, nee, aber eigentlich ist doch hier jetzt schon die Ostsee. Und dann habe ich gelernt, dass es quasi da vorgelagert noch so eine Näherung gibt. Also ich sag mal eine bessere Sandbank.
Mhm.
Und quasi auf dieser besseren Sandbank gibt es so ein paar Häuser noch. Also mitten im Naturschutzgebiet, ohne Küstenschutz, ohne Hochwasserschutz. Aber immerhin mit Strom und Wasser. Tatsächlich.
Ich krieg und da gleich PTBS von unserem Pacht-Dings.
Oh ja, ja, so, ja, und genau, diese Elbinsel, die wir damals hatten. Ja, genau, und da stell dir einfach vor, steht mitten ein ehemaliges Ferienheim.
Neben der Schachbrettblume.
Genau. Ja, da eher neben dem Strandhafer und dem Auslandfischer, aber am Ende des Tages ähnlich gelagert, also völlig mitten im Nationalpark, ne? Also wirklich, da geht gar nichts. Und Ursprungsbaujahr, ich schätze mal 1920.
Mm.
Sieben Zimmer, davon fünf Zimmer nur zur Ferienvermietung und da sind alles in allem vielleicht irgendwas um die 10 Betten vielleicht drin. So.
In so Gemeinschaftsschlafsälen. Oh.
Mm. Und dann gab es quasi so einen großen Gruppenraum und ich denke dann so, komisch, also warum sind denn da so viele Stühle, wenn hier so wenig Betten sind? Und dann wurde mir erklärt, ja, also ein maßgebliches Konzept ist, dass diese Jugendherberge im Sommer ein halbes Zeltlager ist. Also dass quasi die da in dem Grundstück, was noch, also das Grundstück hatte ungefähr 2.500 Quadratmeter, am Strand direkt Zelte aufgebaut werden, in dem die Kinder dann schlafen.
Klingt idyllisch.
Mhm. Und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt und dann habe ich festgestellt, ja, Mensch, also pro Jahr liegt da der Gewinn irgendwo bei unter 50.000 Euro. Also irgendwas zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Also der Netto-Rohertrag quasi.
Mal ganz kurz vielleicht für alle, die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind. Hol mal ganz kurz aus, warum du jetzt in betriebswirtschaftliche Auswirkungen reingeschaut hast.
Mhm. Ja, guter Punkt. Also es ist so, dass solche Objekte ja keine Mieter haben, die man in irgendeinem Mietspiegel oder sonst was findet, sondern die Erträge, die dort erwirtschaftet werden, im Prinzip einer, ich sag mal, Umsatzpacht ermittelt werden. So, und da ist jetzt erstmal so, jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Du hast da jetzt erstmal die Übernachtungskosten oder die Bettenkostengebühren, wie heißt das dann, Zimmerpreise, die dann quasi vereinnahmt werden, ne? Da gehen natürlich ein paar Kosten, Betriebskosten, Reinigung und sowas runter. Und bei dieser Umsatzpacht musst du als allererstes mal gucken, wie viel entfällt denn wirklich nur auf diese Immobilie. Mhm. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ich würde jetzt im Rahmen meiner Waldpädagogik passt nicht, aber ich bin ja auch noch zertifizierter Natur- und Landschaftsführer für Moor und Heide. Jetzt stellen wir uns mal vor, ja, dass möglicherweise das Watt sowas Ähnliches ist und ich würde jetzt Wattführungen anbieten. Ja. Ja.
Wie ist denn das jetzt, wenn ich da zum Beispiel, also auf die Immobilie entfallend, wie ist denn das mit, ich sag jetzt mal, Grund und Boden, wenn du dann jetzt deine Hochzeit ausrichtest?
Da komme ich gleich noch zu. Okay. Jetzt ist erstmal wichtig, die Umsatzpacht, darf ich in die Umsatzpacht, also ne, das, was ich quasi als Erträge einbeziehe, darf ich nur das einbeziehen, was wirklich an der Immobilie gebunden ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Millionen im Jahr umsetze mit Wattführungen, weil sie so unfassbar begehrt sind, ja, weil, weiß ich nicht, die Leute dann nicht wiederkommen und manche Menschen einfach ihre Menschen dahin schicken, damit sie nicht wiederkommen, was weiß ich, keine Ahnung, ist es so, dass ich das nicht dazu rechnen darf, weil das nicht an die Immobilie gebunden ist. Man hat das zum Beispiel auch ja bei so medizinischen Versorgungszentren ist das auch so. Da gilt quasi nur der Praxisumsatz. Wenn jetzt aber der Arzt nebenbei noch RTW fährt, als Notarzt also unterwegs ist, dann hängt das an der Person, nicht an der Immobilie. Also musst du diesen Umsatz rausrechnen.
So. Das ist natürlich
wichtig.
Anspruchsvoll.
Genau. Und jetzt habe ich dann also geguckt, was entfällt nur auf diese Immobilie und habe dann irgendwie diesen geringen Jahresumsatz oder Jahresrohertrag dann da erstmal rausgerechnet. Und jetzt hatte ich das nächste Problem, nämlich es gibt ja erstmal keine Modelle, überhaupt gar nicht dazu. Also von daher kann ich mich erstmal frei bewegen, aber ich hatte einen Bodenrichtwert tatsächlich für diese Lage. Und dieser Bodenrichtwert belief sich auf 1200 Euro pro Quadratmeter.
Um Himmels Willen.
Wenn ich das jetzt mal hochrechne, dann bin ich nur auf dem rentierlichen Anteil, das waren ungefähr 1600 Quadratmeter Grundstück, bei 1,5 Millionen Euro. So, und jetzt muss man nicht viel Mathe können, um zu wissen, ich kriege mit diesen 30, 40, 50.000 Euro, je nachdem, wie ich es betrachte, und einem Liegenschaftszinssatz, der für solche Objekte irgendwo zwischen 5% und 8% rumtummelt, selbst mit einem konservativen Ansatz von 5%, bekomme ich keinen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen, weil der Boden schon alles auffrisst.
Mal nur Interesse halber, für welche Nutzung war der Bodenrichtwert definiert?
Für Ferienhäuser.
Ah ja, okay.
Ne? Genau, so. Und dann stand ich da schon mal und dachte, okay, ich bin auf jeden Fall da in einer Liquidation. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was haben wir denn da sonst noch so für Probleme? Und dann fing quasi erstmal die Reise an, weil
Abwärtsspirale.
Als ich dann da mit dem Kunden, wir sind dann von hinten ins Gebäude, also von der Landseite hinten ins Gebäude reingegangen, ne, und haben uns dann da hingesetzt in diesen Gruppenraum. Und er sagte, guck mal, das ist hier so ein bisschen wie auf dem Schiff. Du hast rundherum, hast du nur Wasser. Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und du hast wirklich nur Ostsee gesehen. Es war wirklich schön. Und bei der Außenbesichtigung wusste ich dann auch warum, weil einfach aufgrund von Bodenerosion mittlerweile die Ostsee bis zu ungefähr einen halben Meter ans Gebäude rangekommen war.
Jetzt muss ich fragen, und wo packen die Kinder da in Zelten hin?
Ja, da gibt's noch einen relativ breiten Strandstreifen. Da musst du dir auch vorstellen, also es gab ein Strandgrundstück. Ja, dieses Strandgrundstück geht aber nur von der Düne bis so ungefähr 10 Meter vor der Wasserkante. Das davor ist wieder öffentlicher Raum. Und dann habe ich auch gesagt, sag ich, okay, also dass Sie hier auf Ihrem Privatgrundstück die Zelte aufbauen können, ist klar. Aber das bedeutet doch im Prinzip, dass vor Ihrem Haus hier irgendwelche Strandbesucher einfach längs laufen können. Sagt er, ja, das ist auch so. Und die kommen ja auch einfach rein und sagen, wo ist denn hier bitte Ihre Toilette? Wir müssen denn jedes Mal erklären, dass es Grund, also Privatbesitz ist. Ne? So. Ja.
Nee, mein Gedanke ist jetzt nur, wenn sich das Wasser nähert und nähert und nähert, wie man dann damit umgeht, weil du ja irgendwann das Thema hast, dass das Wasser nicht nur nahe, sondern in der Kombüse ist.
Genau, also wir haben an dem Punkt mehrere Probleme gehabt, und zwar Bodenerosion. Ja, geomorphologisch gesehen ist das ein bisschen schwierig. Es gab tatsächlich keinen Küstenschutz, weil es ja Naturschutzgebiet ist. Jetzt haben allerdings die Anwohner dieser Straße es geschafft, unter Einverständnis der Baubehörde dort so Buhnen ins Wasser zu setzen, also so weiten Hecken quasi, in der Hoffnung, dass sich da wieder ein bisschen Land ansammelt. Aber wir hatten ja diese schwere Sturmflut im Oktober 23, und da ist ja ein Großteil wirklich auch, ging ja auch Medien, dass da wirklich ganz, ganz viel Bodenerosion stattgefunden hat. Und da sind halt in den letzten Jahren kontinuierlich ist da Sand abgetragen worden von dieser Nährung. Und das heißt, ich habe da ein anderes Problem erstmal. Also auch das Objekt war in einem mittleren Modernisierungsstand, aber welches Problem habe ich? Ich habe tatsächlich eine Situation, dass ich mir die Frage stellen muss, wie lange steht das denn hier noch? Ja? Also für alle die an der Küste unterwegs sind, auf Sylt, an der Nordsee hatten wir das ja eine Zeit lang, dass da wirklich große Teile abgetragen wurden. Dann gibt es ja nördlich von Lübeck, zwischen Lübeck und Timmendorfer Strand, gibt es ja das Brotener Steilufer. Da ist, glaube ich, auch letztes Jahr jemand ums Leben gekommen, weil da also einfach über Nacht enorme Mengen abgetragen wurden und diese da auch mittlerweile Objekte geräumt werden mussten, weil halt das Meer immer mehr Land frisst. So. Und dann hast du erstmal ein Thema mit der Restnutzungsdauer, um ehrlich. Also und zwar mit einem also da habe ich schon gedacht, geil, dann müsstest du einfach so ein Nutzungsdauergutachten machen. Nutzungsdauer 5 Jahre, weil danach ist einfach, brauchst du auch nicht überlegen, ist einfach nicht mehr da. So.
Wird weggespült.
Ja, genau. Und jetzt
schnell abschreiben, ist so schön.
Ja, und jetzt war halt die Überlegung, wie kommst du halt dann irgendwie dazu, ne? Ich habe dann gesagt, na ja, irgendwie so ein Zeithorizont zwischen 10 und 15 Jahren wird es wahrscheinlich noch geben. Ja, es ist ja nicht so, wenn dass da unfassbar viel eingespült wird. Man kann da ja auch noch ein bisschen Küstenschutz und so und auch Hochwasserschutz betreiben, aber nicht allzu viel. So, und die hatten auch überall solche Hochwasserschutzmaßnahmen, damit das nicht ins Gebäude laufen kann. Also da waren die schon erprobt. Aber es ist so, im Winter, hat er gesagt, steht das Ding 2-3 Mal das Grundstück komplett unter Wasser. Ja. Und jetzt war das ja so, dass die Ausgangslage ja wirklich war, Schenkung quasi, Übertragung innerhalb der Familie. Und dann ist das Erste, was ich dann gemacht habe, indem ich dieses Desaster da vor mir liegen hatte, ich habe bei der zuständigen Bausachverständigen beim Finanzamt angerufen. Ich habe ihr das erzählt, ne, was die Kunden vorhaben und so weiter und so fort, und habe ihr das dann auch gezeigt, und sie kannte sich da auch sehr, sehr gut aus. Und dann war es eine sehr wichtige Erkenntnis, weil diese 1.200 € Bodenrichtwert basierten auf ein paar Villen, die da quasi ein bisschen weiter nach hinten versetzt auf so einem Dünenhügel standen, die wirklich unfassbare Werte haben. Also die werden da locker im mittleren einstelligen Millionenbereich verkauft. Aber mein Objekt hatte damit nichts zu tun. Also habe ich gedacht, vielleicht ist der Bodenrichtwert nicht so passend. Und dann habe ich gesehen, ein bisschen dahinter gab es noch einen Außenbereich. Ist ja natürlich Außenbereich. Ein Außenbereich, Bodenrichtwert von 140 € pro Quadrat. Hatte darüber nachgedacht, ob das so passt. So. Dann habe ich das der Kollegin beim Finanzamt erzählt, so meine Gedanken, und sie sagt, nee, Herr Bayer, das passt nicht, ne, das ist Außenbereich, das ist schon noch eine besondere Lage, wenngleich ich sagen muss, durch diese Situation da, und die kannte Gott sei Dank auch das Objekt, würde ich es besser finden, sie arbeiten sich von den 1.200 € pro Quadratmeter runter. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann sagt sie, und ich kann Ihnen gleich sagen, ich werde dieses Gutachten, ich rechne meine Gutachten nicht durch, nach oder sonst was, sondern ich will, dass das ordentlich begründet ist. Also Sie können da auch von mir aus einen Euro draufschreiben. Ist mir alles völlig egal. Wichtig ist, dass Sie das so begründen, dass ich das hier nachvollziehen kann. Und da möchte ich Sie nochmal dran erinnern, Herr Bayer. Sie, beziehungsweise der Steuerpflichtige, sind in der Darlegungs- und Nachweispflicht. So.
Finde ich nochmal einen sehr wertvollen Einblick. Danke
genau,
dafür.
Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich so. Und dann habe ich wirklich seitenlang darüber was geschrieben, warum, ich habe das jetzt hier heute mal mitgebracht, warum das keine Zukunft hat. Ne? Also, ich habe geschrieben über relevante Besonderheiten, Naturraum, Morphologie, Dynamik, Sturmfluten, dann Außenbereich, Natur- und Küstenschutz. Und dann habe ich zum Beispiel geschrieben, die beschriebenen Merkmale Überflutungs- und Erosionsgefährdung, fehlender bzw. unklarer Schutzstandard, fehlende Wiederaufbaumöglichkeit, weil wir haben ja auch Naturschutzgebiet und Paragraph 35, stellen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale im Sinne der Immowert-V dar und sind sachverständig zu quantifizieren. So, dann habe ich aber auch nochmal gesagt, zur Vermeidung von Doppelberücksichtigung ist zu beachten, sofern über Mietansätze, Instandhaltungsrisiken oder Bewirtschaftungskosten bereits eine Risikokomponente eingepreist wurde, ist der identische Effekt nicht nochmals in voller Höhe über einen Bodenwertabschlag zu berücksichtigen. Und habe dann nachher mir so eine Abschlagsmatrix rausgesucht und habe dann gesagt, naja, okay, und das kann man, das ist total schön, man kann das so ein bisschen ableiten. Ich habe zum Beispiel vom Gutachterausschuss Rhein-Mosel mir was besorgt, ja, wie einzelne Gutachterausschüsse und auch tatsächlich der Bundesfinanzhof mit Überschwemmungsgrundstücken umgegangen sind. Und da kann man so sagen, es gibt so drei Kategorien. Die erste ist gering, das ist ein ganz normal ausreichend geschützter Bereich. Ja, also man kann auch wieder aufbauen und so weiter und so fort. Dann gibt es einen eingeschränkt geschützten Bereich, wo auch wiederkehrend quasi nur Überströmung möglich ist. Dann gibt es den Bereich, wo man ohne technischen Schutz quasi gar nicht mehr weiterkommt. Und auch dokumentiert ist, dass da, ich sag mal, Boden wegfällt. Und dann sehr hoch, seeseitig, direkt an der Abbruchkante, keine Wiederaufbau- und Entwicklungsoption. So, und das habe ich qualifiziert zwischen 0 und 15, 15 bis 35, 35 bis 50 und dann 50-70% und habe dann quasi hier einen Abschlag von 60% auf den Bodenwert gewählt. Mhm. So. Hab dann noch was zu diesen Strandgrundstücken geschrieben, die letzten Endes ja auch nicht nutzbar sind, weil sie ja dem Naturschutz quasi unterliegen. Und dann auch zu der eingeschränkten Bewirtschaftung. So, das heißt, ich habe mir in jeglicher Form Gedanken darüber gemacht, wie nachhaltig ist die Bewirtschaftung, welche Parameter der Nutzung stehen dem entgegen, ja, und habe das einfach alles in allem mal auf mich wirken lassen und habe dann festgestellt, dieses Objekt, was würde man damit machen? So, und dann habe ich festgestellt, naja, also erstens, ein Abriss ist keine Option, weil niemand würde das jetzt abreißen, weil man es nicht neu bauen kann. Wenn ich also eine Liquidation habe, dann würde ich jetzt also erstmal den Bodenwert ansetzen, ja, und würde den mindern, würde aber keine zusätzlichen Abrisskosten abziehen. Weil ich immer gucken würde, man würde das so lange, wie es irgendwie geht, weiter nutzen. Da habe ich ja gerade gesagt, so zwischen 10 und 20 Jahre kann man das Ganze vielleicht noch nutzen, ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt irgendwie im Jahr meine, weiß ich nicht, 40.000 Euro im Mittel Gewinn aus diesem Objekt habe, ja, wenn ich dann irgendwo bei, weiß ich nicht, 15 Jahren bin, dann wäre ich bei, weiß ich nicht, 600.000 Euro, die ich da noch an Erträgen raus erwirtschaften kann. Und das ist so ein Zeithorizont, wo ich sage, ja, ich glaube, das ist auch noch, auch von der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer, von der Gesamtgemengelage, wenn ich das hochrechne, komme ich ja ungefähr auf 600.000 Euro. Ja, das war so meine erste Überlegung. Ne? Ich kaufe das und nehme einfach noch für 15 Jahre die Erträge mit. Mhm. So. Und dann habe ich auf der anderen Seite überlegt, okay, ich hatte jetzt hier systematisch ermittelt, Bodenwert minus dieser Abschläge. Da wichtig ist zu wissen, da gab es noch eine Größenanpassung, eine Flächenanpassung, die habe ich auch noch vorgenommen und kam dann auch auf 600.000 Euro. Und das waren im Prinzip zwei Wege, wo ich einmal quasi nur von der logisch-mathematischen Seite im Hinblick auf die Abschläge aus dem Bodenwert gekommen bin und auf der anderen Seite über die Überlegung zur Ertragssituation. Mhm. Und darauf habe ich dann das Gutachten aufgebaut. So, und das, wenn man das jetzt einfach mal, das hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert an, aber im Kern, was haben wir denn? Wir haben einen Bodenwert mit einer Bodenwertanpassung, ja, und im Kern haben wir zur Plausibilisierung eigentlich das 20-fache des Reinertrags, also einen 20-fachen Reinertrags- oder Rohertragsfaktor, so rum. Und dementsprechend ja, eine Verzinsung von 5%. Und das war's. Und das letzten Endes ist auch bei einer so komplexen Betreiberimmobilie mit so einer unfassbar speziellen Lage trotzdem kein Hexenwerk. Ne? Was ich einfach nur damit sagen will, ist, auch wenn man sich damit beschäftigt, ja, ne, ich muss, weiß ich nicht, für meine höhere Zertifizierungsstufe muss ich ein gewerbliches Gutachten oder sogar ein Gutachten für eine Betreiberimmobilie einreichen, dann kann ich mir ja hier solche Gedanken machen, ja, und in der Immowert V ist ja auch das Liquidationsverfahren klar genannt, das heißt, ich kann hier auch nach Immowert V einen Marktwert nach 194 ableiten, das erfüllt also auch den Tatbestand, dass ich ja ein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB für meine Zertifizierungsgutachten machen muss. Aber hier geht es gar nicht mal, und das möchte ich so ein bisschen mal klar rausstellen, es geht gar nicht mal so um den Rechenteil, sondern viel, viel mehr um das Drumherum, um die Würdigung der Situation, um die Würdigung der Gemengelage, um verschiedenste Dinge, die Natur- und Küstenschutz ja sonst in der Immobilienbewertung kaum was zu suchen haben. Ja. Und dann werden da trotzdem irgendwie 60 Seiten Gutachten raus, weil ich eigentlich überwiegend nur Text habe. Also ich habe verschwindend wenig Wertermittlungsmathematik. Und das ist so ein Punkt. Ich glaube, viele glauben immer, dass das so mathematisch so ein Riesenthema sein muss, wenn ich komplexe Immobilien habe. Am Ende des Tages ist es aber immer nur, sind es nur diese drei Verfahren, die ich rechne, ja, plus eine Bodenwertermittlung im Zweifel. Aber es geht bei, ich sag mal, komplexeren Objekten viel, viel mehr, immer mehr ins Beschreibende. Und da möchte ich eigentlich alle so ein bisschen ermutigen zu sagen, traut euch, rechnen könnt ihr, ja. Ihr müsst, also was man quasi für diese Zertifizierung für alle Immobilienarten lernen muss, ist, den Blick nach links und rechts zu öffnen, über den Tellerrand hinauszublicken und viel zu begründen und zu dokumentieren. Und das ist eigentlich der wesentliche Skill.
Das kann ich absolut bestätigen, das stimmt. Ich hatte jetzt auch mal einen Fall, es ging so in Richtung gemischt genutzte Immobilie, da habe ich dann auch festgestellt danach, der Rechenkern ist winzig, also verschwindend gering gewesen. Es ist dieses ganze, ich sag nicht, und auch dieses... Die Recherche, die dahinter steht, ne? Also was ist eine marktübliche Miete bei der und der Besonderheit? Was sind so übliche Pachthöhen? Das stimmt. Und ich finde, das macht es auch so interessant und aber auch irgendwie schwierig für die unter uns, die, ich sag mal, eher vielleicht die Rechner als die Beschreiber sind. Bei mir ist das andersrum. Ich habe immer sehr geschätzt, dass auch gerade in diesem Job es nicht die Aufgabe ist, hochkomplexe mathematische Formeln, ich sag mal, umsetzen zu können, sondern zu verstehen, was, wie, wann wertrelevant ist. Ich finde, das habe ich auch ganz häufig schon gesagt, Immobilienbewertung ist wie so ein Werkzeugkasten, den ich habe. Und wenn ich mir dann ein Objekt anschaue und damit konfrontiert werde, dann ist es meine Aufgabe, diesen Werkzeugkasten platziert an der einen oder anderen Stelle anzusetzen und zu sagen, okay, dann wähle ich halt mal diese Möglichkeit. Oder es gibt ja auch noch diese Möglichkeit. Und wie gehe ich mit Mindererträgen um? Ja, oder mit entgangenen Erträgen? Und du hast mal zu mir gesagt, ich weiß, das war eines der ersten Gutachten, das wir zusammengeschrieben haben, mit diesem denkmalgeschützten Rundbunker, der da auf diesem Grundstück rumgeparkt hat. Da hast du zu mir gesagt, Anne, das wirst du dir merken. Und wenn du irgendwann wieder sowas hast, wird dir einfallen, ja, genau, wie du damit umgegangen bist. Und das ist wirklich wahr. Das ist ganz, ganz wertvoll. Ja, aber ich sag mal, ich finde, in den ersten Jahren lernst du ja erstmal die Verfahren kennen. Du lernst, was ist Immobilienbewertung. Wann kommt dieser Punkt, wo du sagst, okay, du gehst dahin und weißt auch wirklich, was für dich jetzt tatsächlich weit relevant ist? Kann man das so einfach zusammenfassen, dass man sich schon irgendwo direkt in die Position des Marktes begeben muss und sagen muss, stell dir mal vor, ich würde das jetzt hier kaufen müssen. Was wäre denn für mich ein Punkt, wo ich sage, okay, das würde ich zumindest prüfen in meinem Angebot?
Also ich will vielleicht nochmal auf die Frage, einfach eine Frage vorher, die du gestellt hattest, die finde ich ganz wichtig. Im Gespräch mit dem mit der Finanzbeamtin, also mit der Bausachverständigen beim Finanzamt, kam sie raus, da kam raus, dass sie zu mir sagte, na ja, Herr Bayer, wir haben hier in Norddeutschland haben wir einen Sachverständigen, von dem kriege ich regelmäßig Gutachten auf den Tisch, der macht Immobilienbewertung, ist aber von Haus aus Geologe.
Oh.
Ja. Und wenn der mir was über Geomorphologie und Bodenaufbau und Bodenerosion erzählt, dann kann ich hier immer nur noch sitzen und mit den Ohren schlackern und muss ihm das ja einfach glauben, weil das ja einfach, also dem, da kann ich ja auch nichts gegentreten, weil ich kann da ja auch nichts gegen rechnen.
Können wir übrigens hier kurz festhalten, dass der Checker-Tobi-3-Bezug wieder da ist?
Ja,
mit der Geologie.
Das stimmt.
Also Freunde, geht ins Kino. Na gut, reden wir.
Und das war für mich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, wo ich gesagt habe, aha, auch hier, ne? Und da merkt man, hier geht es einfach wieder darum, gar nicht die Dinge groß und komplex zu rechnen, sondern wirklich die Informationen so aufzubereiten, dass man sagen kann, okay, wir haben hier so viele verschiedene Einflussmerkmale, ja, die muss ich irgendwie quantifizieren. Und das war also letzten Endes auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ja, aber dieser, natürlich hat das Thema Bodenerosion und so da irgendwie total, also ist ja wichtig, aber da habe ich dann nach diesem Hinweis noch mal ein bisschen mehr Wert drauf gelegt, ne? Also ist ja auch der springende Punkt einfach an der Stelle.
Aber das muss ich sagen, das finde ich für die Ableitung einer Verallgemeinerung total schwierig, weil wer von uns setzt sich denn neben dem Bodenrichtwert mit dem Grund und Boden so auseinander, dass er Werteinfluss feststellt? Es sei denn, dir ist es bekannt, dass du da irgendwas hast. Ne? Also ich habe das schon mal erzählt, es gibt ja hier in Gera irgendwo ein Baugebiet, das ist aus einer ehemaligen Industriebrache entstanden. Und da ist bekannt, dass die Objekte, die dort gebaut sind, mit einer besonderen Gründung verbunden sind, weil die ansonsten wegsacken würden an der einen oder anderen Stelle. Das ist aber, ich sag mal, im Rahmen der Baugenehmigung zu prüfen, das machen ja nicht wir. Wir gehen ja davon aus, dass das jemand hier hingepackt hat, mit dem Wissen, das er damals hatte, bestenfalls legal. Ne? Mhm. Und vorher, das ist ja auch erforderlich, in Baugutachten wahrscheinlich noch mitgemacht hat, zumindest fordern das ja die Bauträger ein.
Naja, also ich glaube, wie ich ja gerade schon sagte, es wird halt von der Art und Weise, wie viel Rahmendaten ich links und rechts betrachten muss, immer komplexer, weil ich ja sämtliche Modelle verlasse. Es gibt keine Modelle dafür, ne? Es gibt keine Modelle für Ferienheime, es gibt keine Modelle für Atomkraftwerke oder für was weiß ich oder für Aluminiumproduktionsanlagen oder sonst was, ne? Sondern da bin ich halt, da muss ich halt mir meine Welt wirklich selber stricken. Und da sind wir ja auch wieder in dem Bereich, warum viele von uns freiberuflich arbeiten, weil es einfach wissenschaftliche Tätigkeit ist. Und dazu gehört einfach die Forschung. Ja,
ja.
Die Mathematik, die dahinter steckt, die ist dann nicht mehr das Thema. So. Und deshalb würde ich einfach alle ermutigen, ich kenne das von mir, gar nicht zu sehr auf das Thema, oh, wie leite ich das alles mathematisch her, zu fokussieren, sondern sich einfach Gedanken zu machen und zu sagen, okay, was steckt denn da alles mit drin? Also welche Themen spielen da mit rein? Worüber muss ich mir alles Gedanken machen? Das sind doch eigentlich die wichtigen Punkte.
Und vielleicht sich auch nicht auf erste Recherchen zu stützen. Ne? Also auch gerade, ich hatte es jetzt, wie gesagt, beim Bereich Ladenmieten oder irgendwas. Klar, ich habe IVD-Berichte. Klar, eigentlich habe ich meistens nur, weil die meisten Gutachterausschüsse leiten da sehr wenig ab, zumindest hier. Und in irgendwelchen Mieterhebungen kommt es auch nicht vor. Dann habe ich mich hingesetzt und bin alleine mal durch Immowelt und Immoscout gegangen, guck, was ist so veröffentlicht, was ist überhaupt vergleichbar und warum nicht und was für Vermarktungszeiten habe ich auch. Ne? Also wie lange sind die Objekte halt auch schon online? Stellt sich fest, dass ich halt ganz hohe Vermarktungsprobleme von solchen Flächen dann habe. Ne? Also sich nicht nur auf die erste Quelle unbedingt zu stützen, sondern zu schauen, passt diese Quelle halt auch tatsächlich zu meinem Objekt. Und das ist so ein Henne-Ei-Problem, finde ich, weil wir kommen ja an diese Objekte irgendwann mit der Zeit. Oder andere wissen unsere Qualifikation nicht richtig einzuschätzen und wir bekommen das dann vielleicht auch vor unserer Zeit. Und der Grat ist immer so schmal zwischen versuch dich dran und andererseits bau bitte keinen Mist. Ja. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, ganz häufig noch das Problem und bin sehr dankbar, dass man dann immer mal noch auf jemanden zurückgreifen kann und sagen, kannst du bitte mal drüber schauen, zu sagen, wann habe ich diese Sicherheit, gewisse Dinge halt auch zu betrachten, ne? Und da sind wir wieder genau bei dem Thema Zertifizierungen. Die kriege ich natürlich durch Weiterbildung auch, durch Probieren, durch Üben, durch Machen. Mir hat da der Spruch von Stefanie so viel Kraft gegeben in unserer Schwarzbautenfolge, als ich so erschrocken war, was alles tatsächlich dann doch unter Schwarzbauten fallen kann. Und sie sagte, das wusste ich auch vor so und so vielen Jahren noch nicht, ne? Und dann ist man losgegangen und hat einfach gemacht und hat, glaube ich, hol mich da bitte nochmal zur Sicherheit und alle, die jetzt gerade noch am Anfang stehen, ab, häufig diese Aha-Momente, diese Ach so, ne? Und dann denkt man an die Gutachten, die man irgendwann geschrieben hat und denkt sich, oh, hoffentlich wird das nie jemand hinterfragen.
Das ist so, das wird auch mit der Zeit weniger, ne? Also, aber ja, ich habe heute noch solche Situationen teilweise. Also,
Ja.
aber das ist ja auch das Schöne, dass sich ja auch der Fokus immer ändert. Also wir haben ja jetzt seit 2, 3 Jahren einen Riesenfokus auf diesen ESG-Themen. Das war ja vorher eher so noch in den Kinderschuhen, ne? Und so richtet sich der Fokus immer anders aus. Und das finde ich ist einfach das Schöne daran auch. Vielleicht als Takeaway heute: Immobilienbewertung wird mit zunehmender Komplexität nicht mehr Mathe, sondern mehr Deutsch.
Das stimmt tatsächlich. Und immer, ich sag jetzt mal, weitblickender. Frage für die Praxis, die, glaube ich, manche auch immer interessiert: A, wie lange hast du dafür gebraucht für so ein Gutachten? Und B, woran machst du bei sowas das Honorar fest? Das interessiert immer ganz viele. Herr Bayer, erzählen Sie
Also
mal.
das Honorar mache ich fest in dem Fall an der BVS-Honorarrichtlinie. Ja. Schwierigkeitsstufe, ich glaube, was haben wir da jetzt genommen am Ende des Tages? Irgendwas um die 5 Mille oder was waren das? Gebraucht habe ich dafür, also reine Gutachtenschreibezeit, einen guten Tag. Also immer ein bisschen gestückelt, ne? Aber grundsätzlich kann man sagen, alles in allem waren das ungefähr 8 Stunden, die ich geschrieben habe.
Wahnsinn. Na gut, und dann plus Ortstermin, plus Aufbereitung, plus
Genau, sind
Unterlagenprüfungen.
2 Tage weg. Ja.
Okay. Na gut, das ist ja klar. Also wie gesagt, wenn man überlegt, ich meine, das ist da rechnet sich das dann. Weil, wie soll ich sagen, wir in der Region, wir haben ja häufig dieses Thema, dass sich trotzdem bei, ich sag mal, nicht ganz unanspruchsvollen Objekten halt preissensibler sein muss, ja. Deswegen ist es aber trotzdem ganz wirtschaftlich. Okay, dann fand ich das wahnsinnig interessant. Das hatte jetzt so für mich so ein bisschen Gute-Nacht-Geschichten-Charakter. Ich war dann wirklich so ziemlich so, oh, erzähl weiter. Das ist ja interessant. Ja, wir hoffen, es hat euch auch abgeholt. Wie gesagt, nochmal gern der Appell, wer auch mal einen total spannenden Fall vortragen möchte oder so, der ist immer herzlich bei uns willkommen. Wir haben tatsächlich nach unseren letzten Appells, auch das Feedback von einigen bekommen, die dann hier gerne mal zu Wort kommen möchten. Ist auch einiges in Planung. Wir freuen uns sehr. Und ja, wie gesagt, auch an euch nochmal das Feedback, wer Lust hat. Der kann hier sehr gerne mal genauso ein Fallbeispiel mal mitbringen, weil ich glaube, das ist auch für viele mal neben der Theorie in vielen Dingen noch mal wahnsinnig interessant. Patrick, magst du noch ein Schlusswort wählen?
Nein.
Auch an die Ostsee.
Genau. Startet
Okay.
gut in die Woche, bleibt gesund und geht
Geht
raus in die
hinaus in die
Welt.
Welt und
Bewertet
aber richtig. Ja,
heute.
das auch.
Tschüss.
Bis nächstes Mal. Ciao.